der 57 Jahre lang Diktator in Kuba gewesen ist und verantwortlich dafür, dass die Bürger Kuba alle Freiheit verloren haben. Ist gestorben, überzeugt davon, dass er das Beste für sein Volk getan hatte. So sind Politiker, so sind Könige dieser Erde, in dieser Welt. Die machen Verheißungen, die sprechen von Freiheit, die sprechen von alles Gute für das Volk und am Ende sind sie oftmals so einen. Wir sind in einer Serie gerade, haben gerade eine Serie angefangen und das Buch Matthäus, Evangelien, das Evangelium von Matthäus, Matthäus Kapitel 5 und wir sind bei einer Predigt, vielleicht der bekannteste Predigt in der Welt und zwar von Jesus selber auf dem Berg, der Bergpredigt. Wir haben letzte Woche gesehen, worum es geht in diesem Bergpredigt. Es wird vielleicht mehr als alle anderen Bibelstellen mehr zitiert, auch von ungläubigen Menschen. Und es wird aber oftmals aus dem Zusammenhang zitiert. Worte wie den goldenen Regeln. Okay? Anderen behandeln, genau wie du dich selbst behandeln würdest. Lieb anderen wie dich selbst. Richte nicht, damit du nicht gerichtet sein wirst. Und so weiter. Vielen solchen Stellen, bekannte Stellen. Aber aus dem Zusammenhang. Und wir müssen, es ist absolut wichtig, wenn wir so einem Predigt anschauen, dass wir verstehen, worum es wirklich geht hier. Was ist das Hauptthema? Was wollte Jesus tun? Ist es nur eine Wohlrede, um Leute Wohlgefühl zu geben? Oder moralische Regeln zu geben, wie sie ihr Leben in ihrem Leben verhalten sollen? Oder ist es viel tiefer als das? Und wir schauen in Kapitel 5, in die erste Verse. Ich möchte die erste 12 Verse vorlesen, dass es hier um das Königreich Gottes geht. Und sei aufmerksam, wenn das vorkommt. Du wirst es schon hier am Anfang sehen, wo es auch mehrmals später in dem Brief oder in dem Bergpredigt vorkommt. Ich lese Matthäus 5, Verse 1 bis 12. Als er, als Jesus, die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seine Munden auf und lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso haben die Propheten verfolgt, die vor euch waren. In diesem Predigt geht es um das Königreich Gottes. Und wenn wir das Wort hören, Königreich Gottes, denken wir an etwas uralt, etwas absolut irrelevant für meinem Leben. Wir leben nicht in einem Königreich, wir leben in einer Demokratie und etwas so uralt, etwas, das trifft mich nicht. Es hat gar nichts mit meinem Leben zu tun. Aber ich möchte uns sagen, wie letzte Woche, es hat alles mit unserem Leben zu tun, weil das Königreich Gottes ist ein von den Hauptthemen der Bibel. Vom Anfang bis zum Ende geht es um diesem Königreich. Und ich möchte das so in unserer Sprache das ein bisschen wieder übersetzen, damit wir es verstehen. Ein Königreich hat eine Herrschaft. Und es hat ein Herr, es hat einen König, der darüber steht. Das heißt, eine Herrschaft und einem König. Und vom Anfang an in der Bibel sehen wir, Gott hat die Erde geschaffen und er war der König, er war der Herrscher und er hat zwei Wesen, zwei von seinen Geschöpfen, Verwaltungsrecht über diesem Herrschaft gegeben. Die ersten zwei Menschen, Adam und Eva. Und er hat gesagt, es soll sich vermehren und über diese Erde herrschen. Als Vertreter Gottes. Die Menschen haben versagt. Sie haben gegen Gott als ihr König rebelliert. Und die ganze Bibel vom Anfang bis Ende geht darum zu sehen, dass Gott die Herrschaft über seine Erde, über seine Schöpfung wieder haben wird. Nun, was hat das in deinem Leben zu tun, in deinem Leben? Alles, weil wir leben in dieser Welt und die Frage ist, ist Jesus, ist diesem König mein König? Ist er mein Herr? Und lasse ich ihm über mich herrschen und Anspruch haben? Und das trifft, liebe Geschwister, jedes Teil meines Lebens und deines Lebens. Wenn Jesus wirklich, wir wissen das Begriff, Jesus ist König, alle Könige. Und wir haben sehr gern, dass Jesus, ich spreche von meinem Herzen, haben sehr gern, dass Jesus König über alle anderen Königen ist. Okay, das finden wir toll. Okay? Wir sind froh, dass er über die anderen Obrigkeiten dieser Erde ist. Über die Castro, über den anderen, die noch leben. Okay, aber ist es uns genauso angenehm, dass er König über mein Leben ist? Das ist dann die Frage. Und die Frage ist, wie schaut es aus in diesem Königreich? Wenn wir über Kuba reden oder über Deutschland oder über andere Länder, gibt es Gesetze und ein König oder Präsident oder Kanzler oder wie auch immer es genannt wird. Okay. Aber es gibt Gesetze und wir müssen die folgen. Aber wer in dem Land, entsprechenden Land, gern die Gesetze folgt und versteht und tut. Wer vom Herzen macht das? Wer macht das vom Herzen? Ganz, ganz wenig. Wenn wir von den Gesetzen hören, sagen, oh Mann, muss ich das auch machen? Auch das? Okay. Wir haben von Geschwindigkeitsgrenze gesprochen und von dem Schild, die wir sehen, wenn wir die Straßenschilder sehen. Oh nein, ich kann mich gut erinnern, wir haben in einem kleinen Dorf gelebt und ich kann mich gut erinnern, als ich eingefahren bin in dem kleinen Dorf und sie das Schild gewechselt hat. Es hat immer so, es gab kein Schild oder hat nur 50 gesagt oder was. Und auf einmal hat es gesagt 30 jetzt. Okay. Und ich habe gesehen, als sie das gewechselt haben, die Straßenarbeiter. Und sie haben mein Gesicht gesehen, als ich vorbeigefahren bin. Ah. Oh. Und sie haben so mich so ausgelacht. Und so, na ja, genau. Und ich war so enttäuscht. Ah, muss ich das auch tun? So sind Gesetze. So ist der König über Hildmannsdorf, hat so bestimmt, jetzt muss sein. Okay? Wie ist es in Jesus Königreich? Herrscht er auch genauso? Mach das halt, tu das. Jesus Königreich darf er das alles machen, aber fängt er mit dem Herzen an. Dieses Königreich, in diesem Königreich, wenn es ein Gesetz gibt, dann gibt er seinen Königskinder Herzen, die diese Gesetze folgen wollen. Er wirkt in dem Herzen. Und so ist die Frage, unterordnen wir Jesus Christus als König vom Herzen oder nur, weil wir müssen? Ist die Frage immer, wenn wir die Bibel lesen, was darf ich tun? Was muss ich darauf verzichten? Oder ist meine Frage, Jesus ist mein König, was soll ich tun, um ihm zu gefallen, weil ich ihn so liebe, weil er mein Heiland und König ist? Nun, ich spreche so allgemein, aber muss ich das belegen? Und das ist heute das Thema, war in die erste Verse, wir werden nur einen Teil von den Seligspreisungen anschauen können, wegen der Zeit, aber Wir werden heute sehen, dass in seinem Königreich er andere Maßstäbe hat. Er fängt mit dem Herzen an. Hat er Gesetze? Absolut. Gelten sie? Schon. Aber er fängt mit dem Herzen an, dass wir vom Herzen ihm gehorchen. Das kommt mit dem Gesetz ab Vers 17 bis Ende des Kapitels und dann weiter mit anderen Themen danach. In dieser Stelle sehen wir Jesus in seinem Königreich, was er für Prioritäten hat. Was findet er wichtig? Und er kommt mit diesem Wort vor, glückselig, Vers 3, 4, 5 und so weiter, bis zum Vers 11. Das Wort glückselig. Und dann spricht er von einer Eigenschaft. Das Wort glückselig sehen, es ist ähnlich, was wir im Psalm 1 einsehen. Vielleicht kommt es dir bekannt vor, weil er spricht im Psalm 1, in Vers 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Glücklich der Mann. In Hebräisch ist das Wort, so viele Segen gibt es. Gesegnet ist er. Du könntest es fast mit Ausrufezeichen am Ende machen, okay? Glückselig. Der König hier spricht hier und er sagt uns, was er wichtig findet. Sprich von glücklich sein. Wer in dieser Welt wird nicht glücklich sein? Glück sucht jeden. Und Philosophen haben über die Jahrhunderte versucht festzustellen, wo finde ich Glück? In dem Moment, wenn man ein gewisses Glück findet, sucht man schon mehr Glück. Wenn man eine Menge Geld hat, will man mehr Geld haben, um das Glück zu gewinnen. Oder wenn man einen schönen Urlaub hat, denkt man schon, okay, wie kann ich den nächsten planen, der besser ist oder mehr Glück bringt. Oder wenn Vergnügen ist, ist genau das Gleiche. Also ob man an einen Funpark hingeht oder irgendwo. Man sucht Glück und der König sagt dir, ich sag dir, wer wirklich glücklich ist. Und seine Werte sind absolut anders als unseren. Er erwähnt in dieser Stelle, Verse 3 bis 12, Eigenschaften, Charakterzüge. Und er nennt diese Menschen als glückselig. Und dann, anschließend bei jedem, gibt es eine Verheißung dafür. Und ich möchte sagen, ich denke, diese sind für viele Christen schon rätselhaft. So eine Liste von Glückseligkeiten. Was bedeutet das dann? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich möchte allgemein sagen, er spricht hier nicht nur zu einzelnen Christen, sondern diese Charakterzüge sind alle für jeden Christ, für jeden Königskind gelten sie. Sie sind nicht etwas, das, okay, er ist sanftmütig, und der andere hat ein bisschen mehr mit Verfolgung zu tun und der andere das. Sondern diese eigentlich gehören uns allen. Wenn du Jesus kennst, wenn du in seinem Königreich bist, gehört jede Charakterzüge zu jeder von uns. Das trifft uns allen. Das müssen wir schon am Anfang verstehen. Ich denke, das habe ich früher so anders verstanden. Okay, hat das Problem, dann kriegen sie das. Und dann hast du diese Kategorie von Menschen und armen Geist zum Beispiel. Und dann gibt es eine andere Kategorie. Sie sind das. Diese Charakterzüge sind für uns allen, wenn du Jesus kennst. Vom Herzen ihm kennst. Zweitens möchte ich sagen, diese Charaktereigenschaften, diese Charakterzüge sind nicht natürliche Eigenschaften. Die sind nicht etwas, die Menschen einfach von Geburt bekommen haben. Sie sind nicht in uns veranlagt. Oh, habe ich den Sanftmut. Er spricht hier von Charakterzügen, die übernatürlich bekommen werden müssen. Diese Eigenschaften sind im Gegensatz zu den Werten von der Welt. Das werden wir heute erfahren. Und da möchte ich anfangen, weil er fängt an mit diesem Wort, glückselig. die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Armen im Geist. Meinst du, dass du ein Königskind bist? Dass er dein König ist? Dass du sein Kind bist? Möchte dich fragen. In seinem Königreich sind seine Kinder arm im Geist. Glückselig die Armen im Geist. Er spricht hier nicht von einem Mangel an Charakter. Jemand, der keine Kontrolle hat, dann über seinem Geist hat er keine Kontrolle und dann ist er arm im Geist. Er spricht hier von etwas anderes. Er spricht von jemand, der das Gegenteil ist von Selbstbewusstsein. Jemand, der nicht sagt, ich habe alles, was ich brauche. Ich schaffe das in diesem Königreich allein. Arm im Geist bedeutet, du hast nichts. Ist das Gegenteil von Arroganz sein, von Selbstvertrauen. So eine Person, der Selbstvertrauen hat, der nur an sich denkt, ordnet sich ungern Jesus als König unter, weil er selber alles im Griff hat. Er braucht Jesus nicht. Nur vielleicht, wenn es ihm schlecht geht, dann ruft er an. So ein Notruf. Ist Jesus da? Aber Jesus sagt, in meinem Königreich musst du arm im Geist sein. Glückselig die Armen im Geist. Jemand, der meint, dass er ewiges Leben verdient hat. Dass er ewiges Leben, dass er das Himmel, Eintritt in den Himmel verdienen kann, kann nicht gerettet werden. Du musst verstehen, dass du das gar nicht schaffst. Deswegen sagt er, du musst wie ein kleines Kind sein, um in seinem Königreich kommen zu können. Du musst verstehen, du bist arm. Du bist nichts. Wir merken, was das für ein Gegenteil ist zu den Werten dieser Welt. Psalm 37, Vers 17 sagt er, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Gott möchte, fordert eigentlich, dass wir wahrnehmen, wie arm wir sind ohne ihn. Nun, das ist nicht anders als am Anfang vor dem Sündenfall. Eigentlich bei dem Sündenfall war es genauso. Weil die Menschen, Adam und Eva, waren absolut auf Gott abhängig. Auf Gott angewiesen. Sie haben das gewusst und sie waren absolut zufrieden. Es ist Sünde, wenn wir denken, dass wir ohne Gott das schaffen. Dass wir ihn nicht brauchen. Ich habe das alles. Durch meine Lebenserfahrungen, durch mein Ansehen, wie Menschen mich sehen, ich brauche Gott unbedingt nicht. Ich schaffe das ohne ihn. Jesus sagt, wenn du arm im Geist bist, wenn du wahrnimmst, wie arm du bist, dann sagt er so eine unglaubliche Weisung ganz am Anfang, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die Menschen, die so arm sind, sind genau die, dem alles gehört. Weil das Reich Gottes beinhaltet alles, sogar das ganze Universums. Alles erbst du, erbe ich. Wenn wir merken, wie arm im Geist wir sind. Nun, wenn jemand arm im Geist ist, wenn jemand merkt, er ist nichts, dann sind sie nicht von sich selbst gerecht. Wir haben diesen von Lukas 18 vorgelesen gehört, von dem Pharisäer, der sagte, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, den Rest der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, auch wie die Zöllner da. Ich bin froh, dass ich nicht wie er bin. Aber selbst wenn wir nicht selbstgerecht sind, ist die Frage, und jetzt wird es ein bisschen tiefer, und diese Seligpreisungen, sie haben eine gewisse Entwicklung hier, wo es in der Tiefe geht, wo es intensiver sein wird. Weil jetzt sagte er, zweitens, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Vielleicht sagst du, ich bin arm im Geist, ich habe nichts, ich bin Sünder. Aber die Frage ist, wie gehst du mit Sünde um? Wie betrachtest du Sünde? Und das ist diesem. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das klingt widersprüchlich, oder? Glücklich sind die Trauernden. Ist das nicht rätselhaft? Die trauern, sind glücklich. Sie sind gesegnet. In unserer Gesellschaft wird die Trauer unterdrückt, vermeidet. Wir sind alle so zugeneigt mit unserem Fleisch, nach Glück zu leben, nach der Erfüllung. Deswegen, wenn du bei einem Konzert bist und immer wieder wird gesagt, okay, beim nächsten Lied, viel Spaß beim Anhören. Viel Spaß beim nächsten Lied. Und ich denke, wirklich bei jedem Lied? Es geht nur um Spaß? Okay. Ich sage nicht, dass man es nicht sagen darf, okay? Aber ich finde es schon merkwürdig, dass bei jedem das gesagt werden muss. Leute leben nach Spaß. Sie leben für Spaß. Sie leben, damit sie viel Spaß haben können. Und wenn wir so leben, dann möchten wir diese Trauer unterdrücken. Wenn etwas nicht witzig, lustig oder ein Vollbrüller ist, dann ist es total sinnlos. So denken Menschen in unserer Gesellschaft. Trauer, Nüchternheit, Tränen. Ist irgendwie unangenehm. Beschämend. So Trauer zu zeigen? Sollten wir nicht. Wir müssen immer lächeln können. Ist alles okay. Ich bin glücklich. Aber Jesus legt Wert auf Trauer. Ist es wirklich verkehrt, wenn man trauert? Jesus sagt eigentlich, ist es wichtig. Was soll das bedeuten? Spricht ihr hier von einer falschen Frömmigkeit? Menschen von verschiedenen Religionen, nicht nur die in dem christlichen Glauben, sondern andere Religionen, wo das Trauer zu zeigen, ist fromm sein. Ich bin fromm, weil ich traurig bin. Das ist nicht, was es bedeutet. Es ist auch nicht, dass wir ein miserables Leben führen müssen. Wir müssen verstehen, über was wir trauern sollen. Warum sagt er das? Es muss etwas, darüber wir trauern sollen. Trauer, spricht er hier. Und die Trauer geht hier um Sünde erstens. Zwei Sachen. Erst Trauer über Sünde. Sowohl unsere Sünde, als auch die Sünde von anderen. Wenn ich an Daniel denke, jemand hat es vielleicht erwähnt oder einen von dem anderen im Alten Testament, dass er, als er für das Volk gebetet hat und er getrauert hat, weil das Volk gesündigt hat. Also Daniel hat gar nicht gesündigt. Er war höchstwahrscheinlich ein junger Kerl, als er dann in Gefangenschaft gebracht werden musste. Er hat eigentlich sagen können, ja, er hat keine Schuld daran, aber ich bin bestraft worden. Ich bin jetzt in Babylon. Wegen der Sünde von meinem Volk. Aber Daniel hat selber getrauert wegen der Sünde seines Volkes. Jakobus 4 sehen wir das ganz stark, wo er sagte, säubert die Hände, ihr Sünde, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, fühlt euch elend und trauert und weint, euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit, eure Freude in Niedergeschlagenheit. Trauern sollen wir über Sünde. Ich möchte euch sagen, liebe Geschwister, diese Stelle hat mich so tief getroffen. Ich denke, und jetzt muss ich einfach kurz anwenden, wie traurig sind wir, wenn wir Menschen sehen, die sündigen. Wir leben in einer Gesellschaft voller Sünde. Menschen in Sünde leben. Sind wir traurig über Sünde? Sind wir traurig, wenn wir selber sündigen? Wenn Jesus unser König ist, wenn wir ihn lieben vom Herzen, sollte es traurig machen, dass Sünde begehen wird. Und wie schnell, wie ein Frosch in einem Topf, oder vielleicht langsam, soll ich sagen, sind wir daran gewöhnt, wie die Sünde langsam mehr und mehr ist und wie der Frosch in dem kochenden Wasser merkt es nicht. Es wird einfach wärmer und wärmer und wir wissen nicht, wir merken nicht, wie schlimm die Sünde ist. Jesus sagt, glückselig die Trauernden. Wir sollten schon über Sünde trauern. Es ist nicht nur wegen unserer Sünde oder wegen Sünde von anderen, sondern auch, möchte ich so anwenden, weil ich denke, dass es im anderen Stellen auch belegt, wegen Leid in dieser Welt. Weil wir als Christen, wenn du Jesus kennst, hat Jesus gesagt, wenn du mich kennst, wirst du auch leiden, wirst du auch verfolgt werden. Nicht so ein angenehmes Thema, das finden wir in der Schrift. Er sagt in 2. Korinther 1, Vers 5, denn wenn die Leiden des Christus überreicht auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Ich möchte eine Stelle aufschlagen hier im Matthäus-Evangelium, das auch von Leid redet. Und Matthäus Kapitel 16. Kannst du deine Hand hier halten, wenn du möchtest? Matthäus 16, dass Jesus später, kurz vor seinem Tod, auch über Leid geredet hat, ganz offen. Er spricht zu denen, die seine Nachfolger sind, zu seinem Königskinder. Er sagt, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Lass uns verstehen, dass das christliche Leben kein Spaziergang ist, keine schöne Wandel ist. Es ist auch ein Kreuz zu tragen. Gibt es viel Freude im christlichen Leben? Absolut. Erfüllung. Wir kommen dazu. Aber wir müssen verstehen, dass es auch Schwierigkeit geben wird. Ich weiß, viele von euch haben viel Trauer, viel Leid erlebt. Auch im Christi Willen. Ob es Freunde ist, die dich gegen dich kämpfen. Anderen Leid, gesundheitlichen Leid. Jesus sagt, glückselig sind sie, die trauern. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Diese Stelle kommt oft in meinem Gedanken. Es sollte uns auch trösten, wenn es uns schlecht geht als Christen, wenn es schwer ist. Ich habe es auf der Leinwand, du kannst es auch aufschlagen, wenn du möchtest, wo er sagte, Paulus und Barnabas auf die erste Missionsreise, auf dem Rückweg, haben sie dann die neue Gemeinde, die junge Christen dann ermutigt, mit diesem Worte. Ja, das war für die zu ermutigen. Sie befestigten die Seelen der Jünger, die Königskinder, und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Es wird, Geschwister, schon viele Trübsale geben. Sollten wir, dürfen wir das wahrnehmen? Nun, das ist nicht zu sagen, dann sollte ich pessimistisch leben. Das ist, oh weh, arme mich. Es wird schwer. Aber irgendwann werde ich im Himmel sein. Okay. Natürlich wissen wir, dass manchmal die Einstellung da ist. Aber das finde ich nicht in der Schrift. Die Schrift sagt, Paulus sagt, ihr werdet durch viele Trübsale kommen. Aber bleibt fest in dem Glauben. Ich ermahne euch, es ist sein Wert. Er war absolut optimistisch. Selbst wenn es Trauer geben würde. Das können wir vorstellen, was die frühen Christen erlebt haben. Was auch über die Jahrhunderte Christen erlebt haben. Wir leben heutzutage in einer Zeit, wo wir es wirklich gut haben als Christen. Wir müssen nicht aus dem Fenster gucken und schauen, ob die Polizeibeamte kommt und ja, Gott sagt, dass unser Gottesdienst so verboten ist. Wir dürfen die Fenster aufmachen, laut singen. Schön so. Aber haben wir Angst vor Schwierigkeiten? Haben wir Angst, dass wir um Jesu willen trauern müssen? Jesus sagt, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wenn du über deine Sünde, über deine Missetaten, vielleicht diese Woche, trauerst, nicht nur, es tut mir leid, okay? Wir haben so vier Kinder, unser Kleinste ist so zwei, ich darf noch Beispiele von ihm nennen, nur ein kleines, ich denke, eines Tages wird er mich verzeihen. Und ein von unseren Sprüchen zu Hause, sie sagen das auch selber oft, wenn er etwas gegen einen Bruder oder Schwester oder einen von uns, ich oder Jen gemacht hat, dann er weiß, dass es schlecht ist, dann muss er sich entschuldigen. Und er sagte ganz kleine Stimme, sorry, sorry, sagte er ganz laut. Und dann folgt er die anderen nach, sorry. Und so versucht er, sorry zu sagen, okay. Also es ist schön, es ist putzig, okay. In dem Alter kannst du nicht mehr erwarten. Okay? Aber ist das, was wir meinen, wenn wir so etwas, wenn wir gesündigt haben, dann sagen wir, sorry. Also vom kinderlichen Herzen verstehen wir das. Aber sind wir wirklich traurig, dass wir gegen unseren lieben König gesündigt haben? Oder sind wir nur traurig, weil es unser Leben schwer gemacht hat? Trauen wir, weil wir Gottes Herrlichkeit, seine Verherrlichung irgendwie ja, weniger gemacht haben? Weil wir gegen ihn gesündigt haben? Weil wir den Heiligen Geist betrübt haben? Oder sind wir nur, ja, Mensch, jetzt muss ich das und das und das bezahlen, weil ich das gemacht habe. Oder jetzt wird es Spannung geben, weil ich gesündigt habe. Sind wir traurig, weil wir gegen Gott gesündigt haben? Und sind wir bereit, auch Schwierigkeiten zu erleben? Jesus sagt, so eine Einstellung. Du wirst getröstet werden. Nicht nur in der Ewigkeit, sondern schon jetzt. Du bekommst den Trost von dem König selber. Ich denke, oftmals Christen haben Angst, zu ihrem König, zu Jesus zu kommen. Aber Jesus sagt, ich möchte dich trösten. Aber erst musst du trauern, musst du bereit sein, einzugestehen, wo du falsch legst. Wir leben in einer Gesellschaft, auch in der Gemeinde, wo Sünde, eine falsche Vorstellung von Sünde herrscht. Solange man Jesus Heiland hat, ist alles okay, ich kann leben, wie ich will. Jesus sagt, wir sollen trauern über unsere Sünden. Wie dieser Zöllner. Der Zöllner ist nicht hier erwähnt und hochgepriesen, weil er gesündigt hat, sondern weil seine Einstellung so war, meine Sünde ist so schlimm. Er schlug an seine Brust, oh Gott, sei mir gnädig. Ich brauche Gnade. Ich finde es interessant, Menschen, die lang mit dem Herrn gehen und mit ihm wandeln, sind nicht, wenn du mit denen sprichst, so, ja, ich bin wirklich angekommen. Sondern sie merken immer noch, wie sie sündigen. Und sie freuen sich umso mehr auf die Herrlichkeit, weil sie nicht mehr sündigen werden. Und sie sind nicht irgendwie hochmütig. Ich bin so weit gekommen. Ich kann mich gut erinnern, der vorherige Pastor von meiner Heimatgemeinde, kurz ein, zwei Jahre bevor er gestorben ist, heimgegangen ist, hat er das gesagt. Er freute sich so auf den Herrlichkeit, weil er nicht mehr sündigen wollte. Liebe Geschwister, das ist die Herzenseinstellung eines Königskinds. Er will nicht mehr sündigen. So schaut es aus, wenn wir nah an dem König wandern. Drittens spreche ich von Sanftmütigen. Die Sanftmütigen, die werden das Land erben. Das Stärke, sanftmütig sein, Stärke unter Kontrolle. Der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Er hatte Stärke, aber es war unter Kontrolle. Ich denke, der beste Test von Sanftmütigkeit, wie ist es, wie schaut es aus, wie reagierst du, wenn Kritik, wenn du kritisiert wirst, wenn jemand sagt, du etwas falsch gemacht hast, wie reagierst du, wie reagiere ich? Mit Sanftmut oder so? Mit dem geballten Fäust bereit gegen ihm zu kämpfen. Ich habe aber recht. Sanftmütig. Wenn wir arm in Geist sind, wenn wir wirklich über Sünde trauern, dann gibt es keinen Raum in uns, uns selber zu verteidigen und selbst Gerechtigkeit zu haben, um es selber zu gerechtfertigen. Es ist Stärke unter Kontrolle. Selbst wenn die andere nicht recht hat, müssen wir uns selber verteidigen, weil es um uns geht. Ich möchte, wir werden nicht zu dem sechsten Vers kommen, was ich heute machen wollte, aber ich möchte jetzt zum Schluss Matthäus 20 aufschlagen. Matthäus 20, wo Jesus auch so spricht. Wir sprechen wieder von einem Werte, die gar nicht in diesem Königreich, in menschlichen Königreich vorkommen. Matthäus 20, Vers 24 sagt Jesus, nachdem diese zwei Brüder von der Mutter so gerechtfertigt wurde und sie hat Jesus gebeten, dass die zwei Söhne, ein zur Rechten, andere zur Linken, in seinem Königreich sitzen konnte. Und Jesus sagt in Vers 24, weil die anderen waren empört. Wie hätten sie das machen können? Was für eine Frechheit, sie wollten neben Jesus sitzen, weil sie selber in diese Plätze setzen wollen. Und dann Jesus sagt in Vers 10, aus die zehn anderen Jünger es hörten, würden sie unwürdig über die zwei Brüder. Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein. So schaut es aus in seinem Königreich. Müssen wir aufmerksam sein. So ist es in seinem Königreich. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wie der Mensch, Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. In der Welt, ob es in Siemens, bei Siemens oder bei, ja, bei dem, in der Regierung, Bereich, es geht nicht so. Wenn du die Große sein wirst, musst du dich durchkämpfen. Musst du dich zeigen, musst du der Größte sein. Und Jesus sagt, wenn du der Größte sein wirst, musst du dienen. Die, die putzen, sind die Größten in seinem Königreich. Die Sanftmütigen sind die, die herrschen werden. Es stellt wirklich die Werte dieser Welt auf den Kopf. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sie sind Miterber mit dem König selber. Liebe Geschwister, diese Eigenschaften sind nicht für uns auszuwählen. Ich will versuchen, so zu sein. Sondern der König spricht mit Vollmacht. Und er sagte uns, so schaut es aus in meinem Königreich. Das ist, was ich schätze. Und ich möchte dich fragen, wie reagierst du darauf? Sagst du, will ich nicht. Ich will mein Leben so gestalten, wie ich möchte, wie ich denke, es sein soll. Nach meinem Werte, nach den weltlichen Werte. Darf jeder selber entscheiden. Jeder hat einen freien Willen. Aber hast du gegen den König entschieden? Aber wenn du vom Herzen sagst, ich möchte so sein, aber ich bin halt nicht so. Ich bin arrogant. Ich traue nicht über Sünde. Ich bin nicht sanftmütig, wenn jemand gegen mich was sagt. Ich möchte uns daran erinnern, was wir vorher gesagt haben. Diese Eigenschaften sind nicht etwas, das du vom tief in deinem Herzen herstellen kannst. Du kannst nicht sagen, okay, ich werde versuchen, einfach das zu machen. Jesus spricht und er sagte später Matthäus, komm her zu mir. Komm her zu mir. Es ist in dem Gegenwart des Königs, dass wir diesem Charakterzüge bekommen und lernen. Nun, das bedeutet nicht, dass der König schuld ist, dass ich so jähzornig bin. Nee, ich bin selber schuld. Die Frage ist, stelle ich mich hin, gestalte ich mein Leben so, dass ich so viel wie möglich in Kontakt mit dem König komme, mit dem Herrn Jesus komme? Oder lebe ich, wie ich will, und dann, ach so, ja, Jesus auch. Nee, es ist kein Wunder, dass viele Christen strauchen und leiden, weil sie keine Zeit finden, mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben. Wie oft sind wir im Gebet mit dem Herrn? Oder sind wir vor den Füßen Jesus, haben wir uns hingestellt, um von ihm zu hören? Oder sind wir so beschäftigt mit vielen guten Sachen? Genehmigte Sachen, wie der Martha. Ich möchte dich fragen, bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist? Du musst wie ein Kind werden, um in dem Königreich zu kommen. Du musst verstehen, dass du wirklich als Sünder, die ewige, ich benutze das Wort nicht leicht, das ewige Verdammnis verdient hast. Dass du die Hölle verdient hast. Dass du gar nichts bist ohne ihn. Dass du nur ein Rebell gegen den Schöpfer bist. Nur so kannst du in dem Reich Gottes kommen. Ich habe es gesagt, es wirklich stimmt. Gott wird kein Rebell, meine ich, verhärtete Rebell, retten. Er will jemand, der Rebell ist und sich verändern will, sich Buße tun wird. Ihn wird er retten, den wird er retten. Aber nicht, wenn jemand in eine Einstellung ist gegen Gott. Er ist nicht bereit, in den Königreich zu kommen. Du musst wirklich auf den Knien, in deinem Herzen vor dem König kommen und sagen, ich bin Sünde. Sei mir gnädig. Arm im Geist. Trauern über unsere Sünde. So einen, sagt Jesus, komm. Komm, ich tröste dich. Ich will dich nicht nur die Tränen wegwischen, sondern dein Vater sein, nicht nur dein König. Ich will dir Erfüllung geben. Die Fülle in mir. In Gott selbst findest du das alles. Wir wollen beten. Lieber Herr, König, alle Könige, wir beten dich an und danken dir, dass du für uns am Kreuz gegangen bist. Du, der König, hast dein Alles gegeben, um uns zu retten von unseren Sünden. Und wir neigen uns vor dir und danken dir für diese wunderbaren Verheißungen, die wir in dir haben dürfen. Hilf uns, Herr, deine Eigenschaften, die du hier betonst, unterstreichst, ernst zu nehmen. Hilf uns, Herr, auch so zu leben. Herr, schenk uns diese Einstellungen. Gib uns auch das Wollen. Und vergib uns, Herr, dass wir so gegen dich rebellieren. Und auf unserem eigenen Weg gehen. Amen.